Ja, wir haben jetzt einen kleinen Bibeltext für euch. Ich und ein paar Leute aus der Gemeinde, den ihr jetzt mit Augen und Ohren genießen dürft. Steht in der Neuen Genfer Übersetzung, Johannes 15, Vers 5 bis 11. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt, wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird.
Ja, wunderbar. Genau, das Thema heute ist: Ohne Gott ist alles nichts. Ist das besser so? Hört man mich so besser? Optimal, ja, ich bin nicht ganz so groß. Gut, also, ich weiß nicht genau, was für Medien Sie so verwenden, um Fotos zu... Ist du in Ordnung oder ist Ihnen Sie lieber? Du ist in Ordnung, ne? Ja. Was für Medien ihr verwendet, um Fotos zu machen? Bei mir geht es ganz einfach. Ich habe Schnellzugriff auf meinem Handy, wo man dann ganz einfach das Handy rausziehen kann und ein Foto machen kann. Sehr bequem. Bei meiner Oma, da ist es ein bisschen anders. Die ist so ein bisschen von der alten Schule, könnte man sagen. Die wehrt sich schon lang gegen jeden Fortschritt. Bitte?
Da musst du noch ein Tuch
machen. Ja, ganz so alt auch nicht. Aber es, hey, ich bin erst 22, das heißt, meine Oma ist ganz so alt auch nicht. Ja, genau. Aber trotzdem ist es bei ihr deutlich aufwendiger. Da muss man dann aus der Handtasche erstmal den Fotoapparat rauskramen und der ist dann in so einem Täschchen drinnen mit Reißverschluss. Und bis man den dann mal einsatzbereit hat, das dauert schon eine ganze Weile. Und dann als nächstes muss man sich perfekt hinstellen. Die ganze Familie muss ideal posen für das schöne Familienfoto, weil man kann da nicht einfach gleich 10 oder 12 Bilder machen, sondern nur 1 oder 2, weil die alten Kameras mit einem Diafilm funktionieren. Das ist ein kleines bisschen aufwendiger, der ist auch teurer und den muss man dann erst entwickeln und dann kriegt man da Papierfotos und da will man dann nur 2 schöne. Deswegen ist das alles viel aufwendiger. Und ich persönlich verstehe das sowieso nicht. Aber was mich am meisten wundert bei diesen Kameras, der Diafilm, das ist eigentlich das essentielle Detail. Wenn der nicht drinnen ist oder wenn der voll ist, dann kann man zwar weiter fotografieren, aber es bringt nichts mehr. Bei meiner Kamera, bei meinem Handy ist es so, wenn wirklich der Speicherplatz mal voll sein sollte, dann zeigt mein Handy an, ich kann keine Bilder mehr machen. Der Speicher ist voll, ich muss erst was löschen. Aber bei diesen Kameras kann man einfach weiter fotografieren, aber es kommt am Ende nichts dabei rüber. Und dann kann zwar das Familienfoto noch so schön gestellt sein und die Kamera blitzt sogar, aber es passiert nichts. Das heißt, die Kamera ist eigentlich ohne Funktion, weil der Diafilm das essentielle Detail ist. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben, aber auch so, gibt es immer wieder so kleine Details, die so essentiell wichtig sind. Ich meine, eine Kamera ist ein sehr komplexes Ding mit Blenden und Linsen und Blitz und was nicht alles. Aber wenn der Diafilm fehlt, dann ist alles umsonst. Genauso beim Auto, wenn das Benzin nicht da ist, bei der Gitarre, wenn die Saiten fehlen. Und auch in unserem Leben gibt es solche kleinen Details, die so wichtig sind. Und ohne die eigentlich der ganze Aufwand drumherum sinnlos und unnötig wird. Und darum geht es auch in dem Text heute. Ich lese den Text vor. Der steht im 1. Korintherbrief, das Kapitel 12, 31 bis Kapitel 13, Vers 3. Ich habe den mal mitgebracht. Da steht: Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nutzen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ich nehme an, einige von euch wissen, wie der Text weitergeht, denn die Liebe ist langmütig und geduldig und so weiter, aber bis dahin soll der Text uns erstmal reichen. Ich würde euch gerne ein bisschen in den Kontext mit reinnehmen. All diejenigen von euch, die den Korintherbrief schon aufmerksam gelesen haben oder die sich aus irgendwelchen Gründen schon mit den Geistesgaben auseinandergesetzt haben, vielleicht weil sie sie so spannend finden oder auch weil sie sie so komisch finden, die wissen, wo dieser Text steht. Das Kapitel 12 im Korintherbrief, da geht's um Geistesgaben. Da werden alle möglichen Geistesgaben aufgezählt. Im Kapitel 13 geht's um die Liebe. Und im Kapitel 14 wird dann das Sprachengebet nochmal genauer herausgegriffen. Und die gängige Meinung ist, ja, das Kapitel 13, das steht in der Mitte, weil in der charismatischen Bewegung, da wird ganz oft, wenn es um Geistesgaben geht, werden da Sachen auf eine lieblose Weise gemacht. Aber es ist gerade bei den Geistesgaben so wichtig, dass die mit Liebe passieren. Und deswegen steht das Kapitel 13 da in der Mitte. Und es geht da nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau. Tut mir leid für alle, die das auf ihrer Hochzeit hören wollten, aber das ist gar nicht das Kernthema. Und ich glaube, das ist richtig, was diese Meinung aussagt. Ja, es ist bei den Geistesgaben ist es sehr wichtig, dass wir die Liebe haben. Aber wenn man genauer liest, dann fällt auf, eigentlich ist dieser Gabenkatalog, den Paulus im 12. Kapitel schreibt, da geht es nicht nur um Geistesgaben. Und auch hier, da geht es auch nicht nur um Geistesgaben. Da sind auch andere Dienste und andere Ressourcen, die man in die Gemeinde bringt, mit aufgezählt. Zum Beispiel den Besitz an die Armen verteilen, Armenfürsorge, den Zehnten an die Gemeinde geben. Lauter solche Dinge, das sind nicht die klassischen charismatischen Geistesgaben. Das sind Gaben, zu denen der Heilige Geist uns befähigt, ja. Aber das sind nicht Geistesgaben per se. Und das bedeutet, in dem Kontext geht es eigentlich viel mehr um diese Leibmetapher, die Paulus verwendet. Ihr kennt die bestimmt alle, die Gemeinde als ein Leib, die einzelnen Glieder, die aufeinander angewiesen sind. Und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und ich nehme an, jeder von euch ist auf irgendeine Weise in der Gemeinde involviert. Und das ist sehr gut und sehr wichtig. Und genau darum geht es heute. Und genau darum geht es auch in dem Text. Diese Ressourcen, die wir in die Gemeinde einbringen. Und das ist quasi das Essentielle, worum es Paulus geht. Und das erkennt man auch daran, im Römerbrief gibt es genau den gleichen Aufbau. Im Römerbrief, das 12. Kapitel, da ist es ganz genauso. Da geht es auch erst um Gaben und dann um die Liebe. Aus irgendeinem Grund scheint es Paulus extrem wichtig zu sein, dass das, was wir in die Gemeinde einbringen, das, wie wir dienen, das, wie wir leben, dass all das, wo wir unsere Ressourcen anderen zur Verfügung stellen, dass das in einer besonderen Weise mit Liebe zu tun hat. Und deswegen wollen wir uns damit heute näher befassen. Ich werde jetzt, damit ihr den Text präsent habt, werde ich den Text gleich nochmal lesen und dann zeige ich euch meine Gliederung. Also ich lese den Text nochmal. Okay, ich zeige euch erst die Gliederung. Ohne Liebe haben wir keinen Wert für die Gemeinde, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ohne Liebe wird unsere Mühe destruktiv. Und der dritte Punkt ist, die Liebe kommt von Gott. Mit den drei Punkten wollen wir uns auseinandersetzen. Und jetzt lesen wir nochmal den Text gemeinsam. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nutzen. Und da sieht man schon, es geht um den Dienst für die Gemeinde, es geht um den Nutzen für den ganzen Leib. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel. Aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nutzt es mir nichts. Gut, zum ersten Punkt. Der erste Punkt. Ohne Liebe haben wir keinen Wert für die Gemeinde. Und ohne Liebe haben auch unsere Ressourcen keinen Wert für die Gemeinde. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Und im Vers 2, da schreibt er das ganz explizit. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und mir alle Geheimnisse enthüllt sind und so weiter, und dann am Ende, dann bin ich nichts. Und dieses dann bin ich nichts, das kann man auch anders übersetzen. Dann bin ich eine Nichtigkeit, dann bin ich nichts wert. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das heißt, wenn mir die Liebe fehlt, dann bin ich ein gar nichts. Und was Paulus damit meint, ist nicht, dass wir unsere Gaben und unsere Talente mit Liebe einbringen müssen, damit die Lampe Sonntag zwei Wochen später nicht immer noch flackert, weil der Hausmeister seinen Job nicht mit Liebe und nicht mit Mühe gemacht hat. Da geht's viel tiefer. Da geht es darum, dass in einem Leib alle aufeinander angewiesen sind. Der Körper funktioniert nur, wenn alle mitziehen. Da geht's viel weiter. Ohne Liebe ist jede Ressource wertlos. Alles, was wir einbringen, verliert den Wert. Da geht es auch nicht darum, dass wenn wir die Jungschau oder den Hauskreis vorbereiten und eigentlich gar keine Zeit mehr dafür haben und das nur machen, weil wir wollen uns ja irgendwo in der Gemeinde investieren, aber eigentlich haben wir da gar keine Lust dazu und eigentlich haben wir auch keine Zeit dafür, aber wir machen es noch ganz schnell und dann die Jungschaustunde, das kann man dann schnell runterziehen. Da geht es nicht darum, dass das deswegen keine Frucht bringen kann. Weil Gott sei Dank ist Gott nicht darauf angewiesen, dass wir unseren Job gut machen, dass wir unsere Mühe, unseren Dienst gut machen. Gott kann auch unabhängig davon wirken. Sondern da geht es einfach darum, ohne Liebe ist jede Ressource wertlos. Ohne Liebe verliert das alles seinen Wert. Seinen Wert für die Gemeinde und seinen Wert vor Gott. Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, warum unsere Mühe? Woher kommt unsere Mühe? Warum wollen wir den Dienst tun? Sind wir motiviert von der Liebe zu Gott? Sind wir motiviert von der Liebe zu den Menschen? Haben wir das Evangelium wirklich verstanden? Das sind die Fragen, die so zentral sind für die Frage, warum wir eigentlich die Liebe brauchen, warum wir die Liebe einbringen sollen. Das Problem ist also, es ist im Endeffekt möglich, einen Dienst zu tun, ohne die Liebe Gottes und das Evangelium und die Gnade Gottes wirklich verstanden zu haben. Wir können uns in der Gemeinde einbringen. Wir können die Großen sein, die vorne stehen. Wir können diejenigen sein, die den Lobpreis leiten. Aber wir können trotzdem selber innerlich das Evangelium noch gar nicht richtig verstanden haben. Und das ist der Knackpunkt, warum es Paulus so wichtig ist, warum Paulus die Liebe so sehr betont, gerade wo es ums Dienen geht. Weil es so wichtig ist, dass wir selber die Liebe verstanden haben, dass wir selber Gottes Liebe angenommen haben. Leben wir aus der Liebe Gottes, weil wir sein Wesen verstanden haben? Oder haben wir eine fromme Maske aufgezogen? Haben wir verstanden, wie man sich in der Kirche gut verhält? Haben wir verstanden, wie wir sein müssen, um der Fromme zu sein? Oder handeln wir wirklich aus echter Liebe? Der Dienst in der Gemeinde ist ein Privileg. Verstehen wir den Dienst in der Gemeinde wirklich als Privileg? Ich habe das schon oft erlebt in verschiedenen Kreisen, dass es dann zum Beispiel, wenn es darum geht, wer den Hauskreis vorbereitet. Dann geht es darum, halt noch einen zu finden, der das noch macht, dem man die Aufgaben aufhalsen kann, weil im Endeffekt hat eigentlich keiner Zeit und eigentlich hat auch keiner Lust, das zu machen. Und deswegen muss man halt irgendwen finden. Und dann rotiert man am besten noch durch, damit es nicht der eine immer machen muss, sondern jeder muss halt mal. Aber das ist ein ganz falsches Verständnis, Freunde. Der Dienst in der Gemeinde ist ein Privileg. Das Reich Gottes zu bauen ist ein Privileg. Und wenn wir das nicht ehren, dann ist auf jeden Fall in unseren Herzen irgendwas falsch. Und die Ehre dem Dienst gegenüber, die kommt aus der Liebe, dem Dienst und Gott gegenüber. Denn ohne Liebe haben wir keinen Wert für die Gemeinde. Aber jetzt zum zweiten Punkt. Ohne Liebe wird unsere Mühe sogar destruktiv. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles ein Instrument spielt. Ich versuche gerade Gitarre zu lernen, ich bin noch nicht sehr weit, aber ich habe trotzdem in Bands und bei Freunden schon öfter ein Phänomen erlebt oder erzählt bekommen. Und zwar ist es so, wenn in einer Band, wenn die gut zusammenspielt, aber es gibt einen, der sein Instrument nicht so richtig beherrscht, dann ist es für alle nicht so gut. Also sowohl für die Zuhörer klingt es einfach nicht schön, als auch für die ganze Band ist es sehr schwierig. Wenn einer zum Beispiel den Rhythmus nicht hält und permanent schneller spielt, dann funktioniert die ganze Harmonie in der Band nicht. Und wenn aber jeder sein Instrument beherrscht und es schön harmoniert, dann kann es wunderschön sein. So kann ein Instrument auf der einen Seite wunderschöne Klänge erzeugen und auf der anderen Seite total destruktiv sein. Und so ist es mit dem Dienst in den Gemeinden, mit dem, was wir tun, ist es auch. Wenn wir ohne Liebe handeln, dann ist es wie ein missbrauchtes Instrument, wie ein schlecht gespieltes Instrument. Und so, also was Paulus hier sagt, das ist in Vers 1, da sagt er, wenn die Liebe fehlt und so weiter, dann seid ihr wie eine gellende Zimbel und wie ein tönendes Erz. Das sind Musikinstrumente, die man sich jetzt im heutigen Kontext vielleicht nicht mehr so gut vorstellen kann, aber man kann sich das ungefähr wie ein Schlagzeug vorstellen, wie diese Becken zum Beispiel. Und ein Schlagzeug kann, wenn es falsch verwendet wird, unglaublich nervig sein. In der Zeit, als bei mir in der Schule dann das Abi langsam anstand und als ich in die Oberstufe kam, hat mein Nachbar entschieden, er möchte jetzt Schlagzeug lernen. Und da kann sowas dann, gerade wenn es noch nicht beherrscht wird, sehr nervig sein. Und so ist es mit unseren Ressourcen und so ist es mit unseren Gaben und unseren Diensten. Wenn die Liebe fehlt, dann ist es nicht die Schönheit vom Instrument, die da zum Tragen kommt, sondern die destruktive Seite. Und dann können wir damit mehr Schaden anrichten. Und der Punkt ist mir deswegen so wichtig, weil es da um zwei Richtungen geht. Es geht um die Gemeinde selber, aber es geht auch um die Richtung nach außen. Wenn wir in der Gemeinde lieblos sind, dann ist unsere Gemeinschaft nicht mehr zum Auftanken. Dann wollen die Leute auch gar nicht mehr kommen. Und wenn wir nach außen lieblos sind, dann verstehen die Leute nicht, warum sie kommen sollten. Dann verstehen die Leute aber auch die Prinzipien in der Gemeinde nicht und die Prinzipien Gottes nicht. Ein Freund von mir zum Beispiel hat vor einiger Zeit, der ist auch Christ und der schläft mit seiner Freundin. Oder der hat mit seiner Freundin geschlafen. Und ich wusste, es ist falsch. Und ich hätte mir gerne die Zeit genommen, ihm das zu erklären, warum das falsch ist. Aber ich wusste, ich kann das nicht so tun, dass er das versteht. Und deswegen habe ich es bleiben gelassen. Ein anderes Ehepaar, die sind verheiratet, die haben auch das Prinzip der Sexualität ganz anders verstanden. Aber die haben sich die Zeit genommen, ihm in seiner Frage wirklich zu begegnen. Und sind mit ihm den Prozess durchgegangen. Haben gesagt, wir wollen dich verstehen, wir wollen deine Position verstehen. Und sind dann mit ihm zu dem Punkt gekommen, dass er verstanden hat, was das göttliche Prinzip in Sexualität ist. Warum es sinnvoll ist, Sexualität in der Ehe auszuleben und warum das da seinen Platz und seinen Rahmen hat. Und deswegen ist es so wichtig, weil es bei Nichtchristen wie bei Christen genauso ist. Wenn man sich nicht die Zeit nimmt, nicht die Mühe hat, auf die Leute wirklich einzugehen und den Leuten wirklich zu begegnen, dann passiert da nicht viel. Der Punkt ist mir deswegen so wichtig, weil ich habe da selber auch schon Schaden angerichtet. Ich würde da gerne ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, eine Geschichte, wo das auf eine ungute Weise gelaufen ist, wo ich ohne Liebe gehandelt habe und dann wirklich Sachen destruktiv geworden sind. Und zwar ist es so, ich hatte als Kind eine sehr gute Beziehung mit meiner Mutter. Meine Mama, die ist ein toller Mensch, hat viele Fähigkeiten und wir haben immer schon eine sehr enge Beziehung gehabt. Und dann war aber das Problem, dass die Ehe von meinen Eltern nicht so gut war. Und da hat es über die Jahre immer wieder gekriselt und irgendwann war es so weit, dass die Ehe eigentlich, ja, eigentlich haben sie nur noch nebeneinander hergelebt und irgendwann hatte meine Mutter einen neuen Freund. Und in dieser Situation daheim, die sowieso sehr, sehr destruktiv war, sehr emotional aufgeladen, wo viele Verletzungen da waren, wo viel Schmerz da war, da kam ich gerade aus meinem Auslandsjahr in Kolumbien zurück. Ich habe nach der Schule ein Jahr in Kolumbien verbracht und habe da ganz neu Gott kennengelernt, mein Leben Gott ganz neu untergeordnet und ich war selber gerade gefühlt in meinen Augen der Superchrist. Und ich wusste schon, ich will mal in den vollzeitlichen Dienst gehen und ich wusste schon, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht hatte, wie ich meine letzten Beziehungen schlecht gelebt habe und so weiter. Und mit diesem geballten Wissen oder mit diesem eingebildeten Wissen kam ich nach Hause in diese Situation, wo so viel Zerbruch und so viel Schmerz und so viel Leid war. Und dann ist es aufeinander getroffen. Und ich und meine Mutter, wir haben angefangen, wir haben oft gestritten. Wir hatten viele Diskussionen über verschiedene Themen. Und in diesen Diskussionen hat es angefangen, dass ich meiner Mama Sachen vorgeworfen habe, wie sie ihre Beziehung gelebt hat, was da alles falsch war, wie falsch das ist, dass sie jetzt einen neuen Freund hat, dass sie mit dem zusammenwohnt, ohne mit dem verheiratet zu sein, was sie in der Ehe für Fehler gemacht hat, aber auch, wie unauthentisch eigentlich ihr Christsein ist. Ich hatte mein Christsein gerade ganz neu überdacht und war in ganz neuen Punkten. Und ich hatte faktisch in vielen Punkten recht. Ich hatte faktisch die Wahrheit irgendwo ein Stück weit wenigstens erkannt. Ich hatte Punkte der Wahrheit. Und die Wahrheit ist wichtig. Und die Wahrheit ist für uns alle wichtig. Und wir strecken uns aus nach der göttlichen Wahrheit. Aber was mir gefehlt hat in diesen Gesprächen, war die Liebe. Und wir kamen irgendwann an den Punkt, dass am Ende von so einem heftigen Streit meine Mutter zu mir gesagt hat, was ist aus dir nur geworden? Und ich war eine Weile, ich hab den Satz, es hat mir schon erstmal einen Schlag versetzt, aber mein zweiter Gedanke war, meine Mutter, die geht gerade gar nicht, es geht ihr gar nicht um mich, sondern sie rebelliert gegen Gottes Wahrheit. Weil ich dachte ja, ich habe die Wahrheit Gottes und sie rebelliert dagegen. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es Paulus hier geht. Ich war lieblos und ich habe in einer lieblosen Weise mit ihr geredet. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mich wirklich auf sie einzulassen, ihre Position zu verstehen. Ich habe es nicht geschafft und ich hatte nicht die ausreichende Liebe dafür. Und die ganze Wahrheit, die ich hatte, die richtig war, sie hat in vielen Punkten laues Christsein gelebt und sie hat in vielen Punkten ihrer Ehe Fehler gemacht und das mit der Beziehung war in vielen Punkten falsch. Aber trotzdem ist es nicht bei ihr angekommen, weil die Liebe gefehlt hat. Und auf die Weise ist es destruktiv geworden. Die Liebe kommt von Gott. Das ist das, was wir alle wissen. Und deswegen wollen wir jetzt zum nächsten Punkt kommen. Eine Sache will ich noch dazu sagen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Es tut mir leid. Diese gellende Zimbel und das tönende Erz, was hier erwähnt werden, das sind Instrumente, die früher aus dem Götzendienst bekannt waren. Die wurden benutzt, um Götzen zu huldigen. Und jetzt ist es so, wenn wir in unserer Mühe, in unserem Dienst ohne Liebe handeln, dann sind wir wie Instrumente, die für den Götzendienst eingesetzt werden. Was Paulus damit sagen möchte, ist Folgendes. Wenn nicht die Liebe zu Gott unser Dienst motiviert, dann gibt es eine andere Motivation. Und diese andere Motivation ist wie Götzendienst. Weil dann steht plötzlich nicht mehr Gott an der Stelle, dass wir ihm Ehre geben wollen, sondern dann stehen da andere Sachen. Bei mir zum Beispiel stand da der fromme Christsein, der gute Christsein. Bei anderen Leuten steht da vielleicht die Selbstsucht oder was auch immer, das Ansehen in der Gemeinde. Da können ganz verschiedene Sachen stehen. Aber das ist die Position, die Gott gehört. Und wenn Gott an dieser Position ist, dann haben wir die Liebe. Aber wenn da andere Sachen hintreten, dann fehlt die Liebe. Dass die Liebe fehlt, ist eigentlich nur ein Indikator dafür, dass wir an dieser Stelle götzendienerisch geworden sind und nicht mehr Gott dienen mit unserem Dienst. Wir bringen das nicht in die Gemeinde ein, um Gott zu ehren. Wenn die Liebe fehlt, ist das dafür ein Indikator. So, und jetzt zum letzten Punkt. Wenn man Leuten erklären möchte, wie wichtig Gebet ist, dann reicht es nicht nur, über Gebet zu reden, sondern da muss man auch über die Schönheit von Gott reden. Und genauso reicht es jetzt nicht, darüber zu reden, wie wichtig die Liebe ist, sondern auch darüber, wo die Liebe herkommt. Und ich meine, es ist einfach, ihr alle wisst, wo die Liebe herkommt. Wir alle wissen, wo die Liebe herkommt. Die Liebe kommt von Gott. Steht in 1. Johannes 4, Vers 8 zum Beispiel. Gott ist Liebe. Es gibt andere Bibelstellen, andere Bibelverse, wo das auch steht. Wo ganz viel über Liebe steht. Dass wir nur lieben können, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Dass wir nur in Gottes Liebe leben können, weil er uns diese Liebe gibt. Dass an der Liebe unter uns als Christen andere Leute uns erkennen. Ganz viel steht über Liebe in der Bibel. Und was immer klar wird, ist, die Liebe kommt von Gott, Gott ist die Liebe. Das heißt, wenn wir in der Liebe wachsen wollen, wenn wir authentischer werden wollen da drin, wenn wir echter werden wollen und wenn wir uns wirklich auf Gott ausrichten wollen, ja, dann ist der Adressat und die Richtung, in die wir uns richten müssen, immer Gott. Gott ist derjenige, von dem wir diese Liebe bekommen können und bei Gott ist der Ort, wo wir unseren Fokus neu ausrichten können. Beten und Bibel lesen, jeden Tag. Das sind da zum Beispiel sehr gute Schritte in die richtige Richtung. Das sind Schritte dahin, sich von Gott füllen zu lassen. Um immer wieder zu überprüfen, ist Gott an erster Stelle oder steht da gerade jemand anders? Steht da gerade ich selber vielleicht? Steht da gerade irgendwer, den ich beeindrucken will? Oder steht da wirklich Gott? Gott ist die Quelle der Liebe. Und warum das so wichtig ist, das trotzdem immer wieder zu sagen, ich meine, ihr wisst es ja alle, aber ich sage es euch trotzdem. Und der Grund dafür, dass ich euch das trotzdem sage, ist, dass es gerade in christlichen Kreisen ein Phänomen gibt, was ich nenne das auswendig gelerntes Wissen. Ich studiere gerade an der FTH und da gibt es Kommilitonen von mir, andere Leute, bei denen ich das öfter beobachtet habe, dass sie, wenn Prüfungen anstehen, in der Nacht vor der Prüfung anfangen, das Skript einfach auswendig zu lernen und dann am nächsten Tag in der Prüfung können sie die Antworten geben. Das ist einfach nur reproduziertes Wissen. Sie haben den Inhalt gar nicht verstanden, aber sie wissen, was die Fragen sein werden und sie können das deswegen liefern. Und 2 Wochen später wissen sie es eh nicht mehr. Aber das Problem ist, dass wir als Christen manchmal auch in diese Richtung reinfallen und in dieses System reinfallen von auswendig gelerntem Wissen und von Floskelwissen. Wir alle sind schon lang, oder die meisten von uns wahrscheinlich, sind schon lange Christen. Und dann hat man irgendwann gelernt, wie verhält man sich in der Gemeinde? Was sind die Arten, die Phrasen, die man verwendet, um als guter Christ irgendwie erkannt zu werden? Und was sind die Wahrheiten, die man eigentlich wissen muss? Man weiß sie theoretisch, aber haben wir sie wirklich verstanden, ist die andere Frage. Wenn es in der Bibel um Wahrheit geht, da geht es nicht nur um Kopfwissen. Wir denken immer westlich geprägt in unseren Systemen, Wissen ist adressiert nur den Kopf. Aber Wissen ist was viel Ganzheitlicheres. Es geht darum, oder Wahrheit ist was viel Ganzheitlicheres. Es geht darum, in der Wahrheit zu leben und aus der Wahrheit zu leben. Und wenn wir diese Wahrheit der Liebe verstanden haben und diese Wahrheit von dem, was der Grund dafür ist, dann sind wir beim Evangelium. Und dann ist die Frage plötzlich eine ganz zentrale und eine Frage, die ganz viel mit Identität zu tun hat. Haben wir denn wirklich verstanden, dass wir unseren Dienst auch bleiben lassen können, weil es bei Gott keinen Unterschied macht, in dem, welchen Wert wir haben? Oder versuchen wir mit unserem Dienst Gott zu beeindrucken? Versuchen wir andere damit zu beeindrucken? Haben wir das Evangelium so weit verstanden, dass wir wissen können, egal was ich tue, ich bin bei Gott geliebt und ich bin angenommen? Das sind die 2 wichtigen Fragen. Haben wir das Evangelium verstanden und ist Gott eigentlich immer noch an erster Stelle? Das sind die beiden wichtigen Fragen, die da so zentral sind. Ist Gott das Zentrum von mir? Ist Gott das Zentrum von meinem Leben, von meinem Gottesdienst oder diene ich was anderem? Und genauso aber auch diese andere Seite. Und ja, ich würde gerne nochmal einen Text oder einen Vers da ins Zentrum rücken. An der Liebe untereinander werden sie euch erkennen, steht in der Bibel. Und ich selbst bin manchmal darüber beschämt zu sehen, in Familien zum Beispiel, gerade in Familien aus anderen Ländern sehe ich das ganz oft, dass der Zusammenhalt in der Familie, und das ist eine erweiterte Familie, da gehören auch einzelne Freunde mit dazu, da gehören die Großeltern ganz klar mit zur Kernfamilie, dass da der Zusammenhalt oft viel stärker ist und die Liebe viel größer ist, als wir das als Christen zusammen können, als es in unseren Hauskreisen oder in unseren Gemeinden ist. Wir sollten an unserer Liebe erkannt werden. Und wenn die Liebe nicht ausreicht und wir das Evangelium nicht ausreichend verstanden haben, dann sollte uns das in die Arme Gottes treiben. Und ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch gerade emotional und in seiner Beziehung mit Gott steht. Ich persönlich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen ein bisschen eine harte Zeit. Ich war daheim in München bei meiner Familie. Und wie vielleicht schon durchgeklungen ist, gibt es in meiner Familie den einen oder anderen, der nicht so wirklich mit Jesus unterwegs ist. Und für mich persönlich, mir fehlt da immer sehr die geistliche Gemeinschaft. Ich finde, das ist eine sehr auslaugende Zeit. Und ich weiß, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wieder neu bei Gott auftanken muss. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich. Die Feiertage waren anstrengend, das war eine volle Zeit. Dann ist vielleicht der richtige Schritt, heute den freien Sonntag zu nutzen. 1-2 Stunden einfach beten, Bibel lesen, Lobpreis machen. Vielleicht sind Sie oder seid ihr gerade an einem Punkt, wo ihr nah an Gott seid, wo ihr die Liebe von Gott verstanden habt und wo ihr ganz automatisch aus dieser Liebe handelt, dann ist es sehr gut. Dann ist es gut, sich Zeichen zu setzen immer wieder, damit man das erinnern kann in den Zeiten, wo man nicht nah an Gott ist. Ich finde es zum Beispiel selber sehr hilfreich, Erfahrungen mit Gott, Erlebnisse mit Gott oder auch gute Gedanken immer wieder aufzuschreiben, damit man in den Zeiten, wo es schwierig wird, dahin zurückkehren kann. Und ja, was da eigentlich bei dieser ganzen Frage nach dem Evangelium, nach unserer Identität im Zentrum steht, ist ja das, was Luther gesagt hat. Luther hat gesagt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und das ist eine Frage, die ich euch gerne mitgeben würde. Habt ihr das wirklich verstanden, dass aus euch selbst ihr eigentlich in absolut die andere Richtung lauft, als Gott ist? Gott ist heilig und wir in unserem ganzen Wesen sind nicht heilig. Wir können nicht heilig sein, aber Jesus heiligt uns. Gott liebt uns nicht, weil wir es verdient haben, nicht weil wir uns so gut einbringen, nicht weil wir leisten, sondern Gott liebt uns aufgrund von seinem Wesen, aufgrund seiner Selbstwillen. Das ist was so wichtig ist, weil wenn unsere Gottesbeziehung nicht in Ordnung ist, dann ist auch unser Dienst nicht in Ordnung. Wenn unsere Gottesbeziehung nicht in Ordnung ist, dann ist unser Umgang mit den anderen Menschen nicht in Ordnung. Ganz egal, um was es geht. Die erste Priorität muss immer Gott haben. Danach kommt Ehe, Familie, Kinder, Freunde, Aufgaben im Beruf oder Uni oder Schule oder wo auch immer. Das kommt alles danach. Aber wenn die Beziehung mit Gott stimmt, dann ist alles andere in die richtige Richtung und geleitet und gelenkt. Ich würde gerne mit einem Zitat enden von Robert Murray McCain. Der war ein Theologe, ein großer Pastor, und der hat andere Pastoren und Leiter ausgebildet und hat das zu ihnen gesagt. Aber das gilt eigentlich für jeden Einzelnen von uns, weil egal, ob wir Eltern sind oder ob wir Hauskreisleiter sind oder Gemeindeleiter sind oder ob wir Freunde haben, denen wir immer wieder von Jesus erzählen. Wir sind in irgendeiner Form Vorbilder und Leiter. Ich würde gerne mit seinem Zitat schließen. Was eure Leute am meisten von euch brauchen, ist eure persönliche Heiligkeit. Denn ohne Gott ist alles nichts. Amen. Ich habe schon gehofft, dass der Teil noch kommt. Der ist nämlich auf der Agenda nicht vermerkt. Und Segen ist was unglaublich Wichtiges. Ich mache das mal wieder ein bisschen runter, ja? Ich segne euch im Namen Gottes, der euch gemacht hat und der euch unglaublich liebt, damit auch ihr lieben könnt, die Leute, die um euch herum sind. Und ich segne euch im Namen von Jesus Christus, der alles für euch gegeben hat, der bis in den Tod gegangen ist, um euch mit Gott zu versöhnen, damit ihr Gott nahe sein könnt. Und ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, der in euch wohnt und der euch dazu befähigt, mit Gott zu leben. Amen.